بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وماله. Wir haben beim letzten Mal angefangen, über das Gebet oder die Gebetsform derjenigen Leute zu sprechen, die entschuldigt sind, Ahlul A'zar. Damit sind diejenigen gemeint, die ihr Gebet nicht genau auf die Art und Weise verrichten, wie es uns im Normalfall, sage ich mal, vorgeschrieben ist. Und wir haben beim letzten Mal über den Kranken gesprochen und heute möchten wir, so Allah will, über zwei Personen sprechen: jemand, der sich auf einem Gefährt befindet, und jemand, der auf einer Reise ist. Diese zwei. Jemand, der sich auf einem Gefährt befindet, also Ar-Rakib auf Arabisch, egal ob er jetzt auf einem Schiff ist oder ob er auf einem Reittier ist oder ob er im Auto ist oder sonst wo. Denn grundsätzlich gesehen wissen wir, dass man seine Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala einem im Gebet auferlegt hat, seien es die Arkan oder die Wajibat, sind ja beides Arten von Pflichten, unterschiedlichen Levels, man muss beide natürlich umsetzen. Aber es gibt Situationen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala das eine oder das andere einem erlässt. Und folgende Situationen gibt es, und zwar wenn die Erde nass ist, der Boden nass ist. Und wenn man dort beten würde und dadurch sein Gesicht ins Wasser, aufs Wasser aufsetzen müsste. Oder wenn es Schlamm gäbe. Oder wenn man vom Gefährt abgestiegen ist, nicht mehr auf das Gefährt aufsteigen könnte. Denn ihr wisst, dass für ältere Leute zum Beispiel gerade damals das Besteigen eines Reittieres vielleicht nicht so einfach gewesen ist und nur mit Hilfe anderer vollzogen werden kann. Also das wäre auch ein Fall, wenn sie dann absteigen würden, das kann man dann, aber wenn sie dann nicht mehr aufsteigen könnten. Oder wenn man besonders damals, aber heute mit Sicherheit gibt es den Fall auch noch, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und man hätte Angst, dass man dadurch, dass man absteigt von seinem Gefährt und dann das Gebet verrichtet, den Anschluss an seine Reisegruppe verliert. Stellt euch vor, besonders wenn man damals in der Wüste unterwegs war. Oder wenn man Angst hätte, dass wenn man absteigt von seinem Gefährt, dass man vielleicht von einem Feind angegriffen wird oder von wildem Getier, irgendwelchen wilden Tieren. In solchen Situationen, und das sind jetzt alles nur Beispiele gewesen, die alle auf das Gleiche hinauslaufen, in diesen Beispielen darf man dann, Alhamdulillah, im Sitzen beten, beziehungsweise im Sitzen beten, weil man sich im Gefährt befindet. Beziehungsweise im Stehen, wenn man im Schiff ist oder im Flugzeug ist oder ähnliches. Gemeint ist, man braucht nicht von diesem Gefährt abzusteigen. Ja? Und ansonsten, wenn man auf diesem Gefährt betet, muss man natürlich alles tun, was man normalerweise auch tut, soweit man eben kann. Dazu gehört eben, dass, wie ich gesagt habe, das Beten im Stehen, der Rukur, der Sujud, das sich wenden Richtung Qibla, der Wudu und alles Mögliche, ja? Soweit es einem eben in diesen Fällen möglich ist. Ja? Hierüber gibt es einen Hadith von Ya'la ibn Murrah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Freunde genau eben auf ihren Kamelen waren und es hatte geregnet und der Boden war nass und dann traf die Gebetszeit ein und dann hat der Muadzin zum Gebet gerufen und die Iqama auch ausgerufen und dann ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit seinem Kamel auf seinem Kamel nach vorne gegangen und hat dann ihnen vorgebetet und in diesem Gebet sich gebeugt. Und wir haben ja gelernt, beim Gebet des Sitzenden, wie gesagt, es geht hier nicht um das Sitzen, aber wenn man jetzt auf dem Kamel ist, dann sitzt man natürlich. Ja. Dann hat er eben sich gebeugt und dann sagt der Überlieferer, beim Sujud, bei der Niederwerfung, hat er sich dann mehr gebeugt als beim Ruku', als bei der Verbeugung. Dieser Hadith ist überliefert bei Imam Ahmad und At-Tirmidhi und dieser Hadith ist daif. Und trotzdem sagte Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala und einige Gelehrte, dass man trotzdem nach diesem Hadith handelt. Denn auch wenn der Hadith nicht authentisch sei, trotzdem der Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass er uns keine Bedrängnis auferlegt hat, und sicherlich ist es eine Form deutlicher Bedrängnis, wenn man wie zumindest in manchen Beispielen herabsteigen würde und man hätte Angst, wie gesagt, den Anschluss zu verlieren seiner Reisegruppe, das kann tödlich sein, oder auch Angst vor bestimmten Tieren und so weiter und so fort. Das heißt, auch wenn die Überlieferung nicht authentisch ist, so stützt der Inhalt des Hadith sich sehr wohl auf also fest fundierten Grundsätzen unserer Religion. Dann, wenn man wie gesagt auf diesem Reittier oder auf dem Gefährt, sei es ein Flugzeug oder sei es ein Schiff oder ähnliches, betet, dann muss man sich trotzdem in Richtung Qibla wenden, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ. Und wo immer ihr auch seid, so wendet euer Angesicht in seine Richtung oder in ihre Richtung, gemeint ist in Richtung der heiligen Moschee von Mekka, also Richtung der Kaaba noch spezieller. Und wie gesagt, alles ist einem zur Pflicht gemacht worden, es sei denn das, was man nicht mehr vollziehen kann, genauso dass man im Gebet beruhigt ist und dass der Körper in jeder Stellung zur Ruhe kommt, ja, und sich den Ruku' vollkommen vollzieht und auch den Sujud vollkommen vollzieht und so weiter und so fort. Und dies ist aufgebaut auf der Aussage Allahs, wie vieles andere auch, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagte: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, so fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und wenn man eben den Ruku' machen kann, dann muss man ihn tun. Und wie gesagt, es gilt für welche Gebete, wir reden von den Fard-Gebeten, von den Pflichtgebeten. Ja. Und das, was man nicht tun kann, davon sieht Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ab. Also wenn es einem zum Beispiel nicht möglich wäre, weil man auf dem Schiff ist und zum Beispiel starke Wellen sind und sich das Schiff irgendwie stark hin und her drehen würde, dann Allah subhanahu wa ta'ala legt niemandem mehr auf, als er zu leisten vermag. Und dann natürlich ist es dann, entfällt dann einem die Pflicht, dass man sich ständig in Richtung Qibla wendet. Ja? Aber das ist wieder der seltenste Fall, dass das Schiff sich jetzt gerade die ganze Zeit dreht. Ja? Ich denke, die Sache ist klar. Und dann kommen wir zum zweiten heutigen Thema. Und zwar geht es um das Gebet des Reisenden. Al-Musafir. Der Reisende, liebe Geschwister, wissen wir, unter Übereinkunft der Gelehrten, darf sein Gebet kürzen. Und mit dem Kürzen ist gemeint, er darf, solange er sich auf dieser Reise befindet, das Gebet, was aus 4 Raka'at besteht, auf 2 Raka'at kürzen. Die Gelehrten sind sich uneinig darüber, ob dies eine Pflicht ist oder keine Pflicht ist. Also deswegen habe ich ausdrücklich gesagt, er darf es tun. Und die erste Frage, die sich stellt, ist: Darf man auf jeder Reise sein Gebet kürzen? Oder gibt es bestimmte Arten von Reisen, auf denen man das darf und auf anderen, bei denen man das nicht darf? Auf der einen Seite sagen manche Gelehrte, und sie stützen sich auf die Aussage von Abdullah ibn Abbas, und zwar er war der Ansicht, dass man nur auf der Reise sein Gebet kürzen darf, wenn die Reise eine Reise ist, die erlaubt ist, mubah ist. Und er stützt es auf der Aussage Allahs. Ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran bestimmte Dinge aufgezählt, die er uns verboten hat. Und dann sagte er am Ende: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاد فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Wer aber gezwungen wird, also es geht um zum Beispiel Schweinefleisch essen, ja, wer aber gezwungen wird, und dann gibt es drei Voraussetzungen. Erstens, wenn man gezwungen ist. Zweitens, غَيْرَ بَاغٍ, das heißt, man macht es nicht und einem ist irgendwie dieses Fleisch schmackhaft. Also es gefällt einem, dass man das jetzt essen darf. Und drittens, dass man das nicht macht und dabei seine Grenzen überschreitet. Das heißt, man darf nur so viel essen, wie viel man wirklich braucht. Und man darf nicht eben sich satt essen. Ja? Unter diesen drei Voraussetzungen ist dann solch ein, sind dann die verbotenen Dinge erlaubt. Ja? Wie Schweinefleisch dann erlaubt. Und die Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu leitete, und also viele Gelehrte nach ihm auch, leiteten dann aus diesem Vers ab, dass wenn eine Reise nicht mubah, sondern haram ist an sich, und es gibt ja überhaupt gar keinen es gibt überhaupt keinen Grund, warum man eine verbotene Reise tun sollte, und diese verbotene Reise, haben sie gesagt, die Gelehrten, wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem Erlaubnis gibt, seine Gebete zu kürzen, obwohl man dabei ist, eine Sünde zu begehen? Und sie haben gesagt, diese Erlaubnis gibt es nur für jemanden, der das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Ja? Und zwar eine Reise begeht, also in diesem Fall eine Reise begeht, die nicht haram ist. Entweder sie ist mubah oder mustahab oder wajib. Dann darf er diese Sache tun. Allerdings, wenn er eine verbotene Reise vollzieht, dann darf er diese Erlaubnis nicht in Anspruch nehmen, denn das widerspricht also der Erlaubnis, dass man etwas kürzt, ist eine Erleichterung von Allah, Barmherzigkeit, und er sollte nicht den Sündern zuteil werden, sondern sollte nur den Leuten zuteil werden, die sich also Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam befinden. Ja. In der Praxis also ist das also sehr durchaus vorhanden, Leute, die Reisen vollziehen zu Orten, die sie nicht hingehen dürfen, oder Reisen vollziehen, bei denen sie verschwenderisch sind oder ähnliches. Ja. All dies wären Beispiele dafür, dass eine Person auf dieser Reise sein Gebet nicht kürzen dürfte, natürlich auch nicht zusammenfassen dürfte, aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Wir reden jetzt gerade nur davon, dass man seine Gebete kürzt. Ja. Imam al-Nu'man ibn Thabit, rahimahullah, Abu Hanifa, und später auch Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, sind der Ansicht gewesen, dass es egal ist, ob es eine Reise ist, die erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, aufgrund der Aussage Allahs, dass man im Koran, dass man ein Gebet kürzen darf, wenn man auf der Reise ist. Und sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sache nicht eingeschränkt. Insofern, dürfen wir sie auch nicht einschränken. Das war ihre Ansicht, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Ist das Kürzen der Gebete Pflicht? Die Antwort ist nein. Das Kürzen der Gebete ist nicht Pflicht, sondern es ist eine Erlaubnis von Allah, und man soll es machen und man sollte es nicht unterlassen. Und manche beweisen, dass das Kürzen der Gebete keine Pflicht ist, unter anderem auch damit, dass Uthman ibn Affan radiallahu anhu ardah einmal die Leute anbetete, die Leute im Gebet anführte, und die Sahaba waren hinter ihm, und er hatte dann 4 Raka'at gebetet statt nur 2, und Allah weiß am besten Bescheid. Diese Regelung des Kürzens des Gebets von 4 auf 2 Raka'at bedeutet automatisch, das gilt nur für das Dhuhr, Asr und Isha-Gebet und gilt nicht für das Fajr-Gebet und nicht für das Maghrib-Gebet, sondern das Fajr-Gebet bleibt 2 Raka'at und das Maghrib-Gebet bleibt bestehend aus 3 Raka'at. Dieser Beweis ist also im Koran und in der Sunna und unter Übereinkunft der Gelehrten. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte die Sache im Koran, und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf der Reise immer seine Gebete gekürzt. Und deswegen sagen die Mehrheit der Gelehrten, dass das Kürzen der Gebete besser ist als die Gebete, ausführlich zu beten, also nicht zu kürzen. Warum? Weil es bei Bukhari und bei Muslim überliefert ist. Folgende Briefe: Fordert die Salatu raka'atayn raka'atayn, fa'uqirrat Salatu safar wa zida fi Salatu al-Hadar. Das Gebet wurde zu Beginn immer zu 2 Raka'aten zur Pflicht gemacht. Zu Beginn des Islam, weil wann gab es immer 2 Raka'at? فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Das Gebet des Reisenden ist dann dabei geblieben, aber das Gebet desjenigen, der zu Hause ist, also nicht auf der Reise ist, das ist dann dem ist hinzugefügt worden. Ja, dem ist hinzugefügt worden. Und Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sagte: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. er sagte, das Reisegebet besteht aus zwei Rak'at und dieses Gebet ist vollständig. Es ist nicht irgendwie unvollständig. Ja? Und auch gibt es eine Erzählung, wo Abdullah ibn Umar radiallahu anhu mit einigen Leuten unterwegs war und dann haben sie Sunnah gebetet nach dem Fard-Gebet und dann hat er gefragt, was beten sie für ein Gebet gerade? Und sagen sie, sie beten die Sunnah. Und dann sagte er radiallahu anhu, wenn ich beten wollte, dann würde ich mein Fard-Gebet 4 Rak'at beten, statt dass ich Sunnah danach bete. Okay? Also wenn ich überhaupt irgendwas mache. Ja? Wie dem auch sei, das ist ein Beweis dafür, dass man, wie wir jetzt nun auch gelernt haben, auf der Reise entfallen die ganzen Sunan, ja, Rawatib entfallen, bis auf das, die zwei Rak'at vor dem Fajr-Gebet. Ansonsten die anderen Rawatib, die regelmäßigen Gebete, die man vor dem Dhuhr, nach dem Dhuhr verrichtet, oder auch manche, die vor dem Asr 4 Rak'at verrichten, oder die zwei Rak'at nach dem Maghrib, oder die zwei Rak'at nach dem Isha, das sind die Rawatib, aber die 4 Rak'at vor dem Asr sind keine Rawatib, ja. Und die zwei Rak'at vor dem Fajr, das sind alles Rawatib. Aber die einzigen, die man verrichtet auf der Reise von den Rawatib, sind die zwei Rak'at vor dem Fajr-Gebet. So, jetzt stellt sich die Frage, ab wann man ein Reisender ist. Ja? Ab wann beginnt die Reise an sich? Zunächst einmal, örtlich betrachtet, beginnt eine Reise, wenn du dich auf die Reise begibst, sobald du den Ort, in dem du sesshaft bist, in dem du dich niedergelassen hast, in dem du zu Hause bist, verlassen hast. Also wenn du in Heilbronn wohnst, sobald du die letzten Gebäude von Heilbronn verlassen hast, dann befindest du dich schon auf der Reise. Ja? Und der Beweis dafür ist, dass also man nicht etwa erst am Endziel ein Reisender ist, oder dass man nicht erst ein Reisender ist, sobald man eine bestimmte Strecke hinterlassen hat, ist das der Hadith, ist der Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu arda. Er sagte, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. Er sagte, Anas ibn Malik sagte, wenn der Prophet صلى الله عليه وسلم schon hinausgezogen ist, oder drei Farasich, dann hat er schon zwei Rak'at verrichtet. Und Farasich, wie wir gleich sehen werden, noch vielleicht, falls es interessiert, die ganzen Längeneinheiten, die ganzen Strecken, Maßeinheiten für die Strecken, drei Farasich entsprechen etwa 15 Kilometer. Und es gibt keinen Gelehrter, der nach meinem Wissen, der gesagt hat, dass man nach 15 Kilometern schon sein Reise, dass man eine Strecke nach 15 Kilometern schon als Reise gilt. Aber trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht. Und sie sagen, gemeint ist damit, nach der Mehrheit der Gelehrten, gemeint ist damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon nach 15 Kilometern sein Reisegebet verrichtet hat, weil er schon auf der Reise war. Denn die Reise beginnt ja, sobald du deine Ortschaft verlassen hast. Die Reise beginnt nicht erst, wenn du 80 Kilometer unterwegs bist, oder 90 oder mehr oder weniger, logischerweise. Ja. Ja. Das zum einen, und weil Allah subhanahu wa ta'ala auch darauf hingewiesen hat, in seiner Aussage, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nisa, wenn ihr also nun hinausgezogen seid, dann sinngemäß, wenn ihr hinausgezogen seid, dann lasst auf euch keine Sünde, kein Vergehen dann von euch, wenn ihr das Gebet kürzt. Und man ist erst hinausgezogen, wenn man die letzten Gebäude des Orts verlassen hat. Und was überliefert wird über einige Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie bereits das Gebet gekürzt haben, sobald sie die Absicht gefasst haben, zu reisen. Also manche Gelehrten sind der Ansicht, aufgrund mancher Überlieferungen, dass man, sobald man die Absicht hat zu verreisen, gilt man schon als Reisender, selbst wenn man sich noch im Haus befindet. Und sie sagen, da nun einige Sahaba das so verstanden haben, und die Sahaba sind diejenigen, die am besten verstanden haben, wie der Koran zu verstehen ist, und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat das Vorrang. Aber in diesem Fall nicht, sondern in diesem Fall hat die offensichtliche Bedeutung der Verse des Koran Vorrang und die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam auch Vorrang, denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war öfter auf Reisen, und mir ist nicht bekannt, dass er das irgendwann mal selbst gemacht hat. Und zweitens, die Aussagen der Sahaba sind nur relevant, wenn sie keinem Koranvers widersprechen und wenn sie keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprechen. Und der Hadith von Anas ibn Malik, den wir gerade eben gehört haben, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erst nach drei Farasach seine Gebete gekürzt hat, ist ein starker Hinweis darauf. Ja. Also darf man erst ein Gebet kürzen, wenn man die Stadt verlassen hat. Und auch weil das Wort Safar bedeutet im Arabischen so viel wie deutlich werden. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja in einem Hadith: Asfiru bil Fajr, fa innahu a'zamu lil Ajr. Das ist jetzt ein Hadith, der genau wie man übersetzt, so, das ist schon die Interpretation an sich. Ja? Weil dieser Hadith wurde von den hanafitischen Gelehrten so verstanden, dass man das Fajr-Gebet verrichten soll, wenn der Tag langsam hell wird. Wenn es langsam hell wird. Und deswegen ist es bei den Hanafiten, sie glauben, dass es eine Sunna ist, dass man das Gebet nicht zu Beginn der Zeit der Morgendämmerung verrichtet, wo es praktisch noch stockdunkel ist, sondern wenn es schon langsam hell wird. Und deswegen schieben sie es so dreiviertel Stunde so hinaus oder mehr oder weniger. Aber die andere Interpretation dieses Verses, dieses Hadithes ist: Asfiru bil Fajr, fa innahu a'zamu lil Ajr, ist, dass man das Gebet, das Fajr-Gebet, lang verrichten soll, bis es langsam hell wird. Denn dadurch, das heißt, der Hadith heißt ja so: Asfiru bil Fajr, also je nachdem, welche Interpretation ich jetzt verwendet habe. Und dann geht es weiter: Denn dadurch bekommt man mehr Belohnung, sinngemäß. Denn dadurch ist die Belohnung gewaltiger. Denn dadurch ist die Belohnung gewaltiger. Also, entweder ist die Belohnung gewaltiger, weil man erst später anfängt zu beten, oder die Belohnung ist gewaltiger, weil man länger betet. Ja? Und das ist inshallah auch die richtigere Ansicht, denn dadurch kommen die Hadithe auch in Einklang. Denn Aisha radiallahu anha ardaha, sie berichtet, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam das Fajr-Gebet verrichtet wurde und die Frauen nach Hause gegangen sind und dass man sie nicht erkennen konnte aufgrund der Dunkelheit. Ja? Und das kann nur sein, wenn man das Gebet tatsächlich am Anfang der Zeit verrichtet hat, und Allah weiß am besten Bescheid. Wenn jemand jetzt fragen würde, wie können wir das verstehen im Zusammenhang mit der Aussage, denn dadurch ist die Belohnung gewaltiger, ja, das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht immer alles so gemacht, wie es vielleicht für die Leute am besten gewesen wäre, sondern manchmal das gemacht, was für die Leute auch angenehmer ist. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er alleine, ein Beispiel dafür, ihr wisst, dass ein Gebet, das 10 Minuten dauert, besser ist als ein Gebet, das 5 Minuten dauert. Wenn wir davon ausgehen, dass beides gleich viel Khushu' drin war. Ja? Aber trotzdem hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er vorgebetet hat, hat er sich kurz gefasst und hat nicht lang gebetet. Ne? Wenn er alleine gewesen ist, dann hat er eben lang gebetet. Das heißt, obwohl es ist trotzdem wiederum besser für die Leute gewesen, und Allah weiß am besten Bescheid. Also warum habe ich das überhaupt erwähnt? Weil Safar haben wir gesagt, bedeutet klar werden, aufdecken, deutlich werden. Und die Sprachgelehrten sagen, dass deswegen die Reise bedeutet Safar, weil wenn man auf einer Reise ist mit anderen Leuten, dann wird einem der Charakter von den anderen Personen klar. Ja? Weil auf der Reise wird man strapaziert und wird man manchmal auf die Probe gestellt, und dann sieht man wirklich, ob die andere Person wirklich also hilfsbereit ist, ob die wirklich Geduld hat, Sabr hat, ob sie wirklich also Ausdauer hat auf der Reise, ob sie wirklich Anstand hat. Weil man beobachtet die Person praktisch 24 Tage, ist mit ihm zusammen, und man sieht, ist er hilfsbereit, am Essen bereiten, am Aufräumen und so weiter und so fort. Okay? Das heißt deswegen Safar, weil man die Person wirklich kennenlernt. Ja? Eine Person, die man nur sieht fünfmal in der Moschee, kennt man vom Sehen, vom Begrüßen und so weiter. Aber wenn ich mit einer Person unterwegs war oder mit einer Person Handel getrieben habe, dann wird sein wahrer Charakter wahr. Und inshallah gut, ja? Aber manchmal eben auch anders. In Bezug auf das Reisen, ja, das passiert ja nicht, wenn du noch zu Hause bist. Diese Sache passiert nur nicht, wenn du zu Hause bist. Deswegen auch sprachlich gesehen, ist man erst am Reisen, wenn man also schon losgereist ist. Und Allah weiß am besten Bescheid. Das war in Bezug auf wann man mit Reise geht, beginnt. Jetzt gibt es die Frage ist, gibt es eine Strecke, gibt es eine Entfernung, die man als Reisender vorhaben muss zurückzulegen, damit es als Reisegebet gilt, oder ist das egal? Und darüber gibt es also zwei berühmte Ansichten. Und auf der einen Seite die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, die gesagt haben, dass es sehr wohl eine bestimmte Strecke gibt, die man zurücklegen muss, damit man als Reisender gilt. Und andere haben gesagt, nein, es gibt keine Strecke, die man zurücklegen muss. Man kann also nicht sagen, erst ab 50, 60, 70, 80 Kilometer ist ein Reisender, sondern sie sagen, es kommt darauf an, wenn in deinem Sprachgebrauch, da wo du lebst, die Entfernung, die du zurücklegst, als Reise gilt, ja, dann ja. Und das ist die erste Ansicht, dass man, also praktisch einfaches Beispiel, wir sind hier in Heilbronn und wenn du nach Heidelberg verreist, dann ist eine Strecke von so 60 Kilometer, ein bisschen mehr, aber sagen wir mal so circa 60 Kilometer. Das ist eine Entfernung, die unter allen Entfernungen ist, die Gelehrten erwähnt haben, die der Ansicht sind, dass es eine Entfernung gibt. Okay? Alle haben irgendwas von mehr gesagt als 60. Die erste Ansicht sagt, wenn du diese Reise zurücklegst und das im Allgemeinen, da wo du wohnst, in deinem Sprachgebrauch als ungemein natürlich, also ja, als Reise gilt, dann ist es eine Reise. Und dann darfst du dein Gebet dort kürzen, wie jeder andere Reisende es auch tut. Gerade wenn du auch dann auch noch dein Proviant mitnimmst, das heißt, du nimmst Proviant mit oder du packst dein Auto oder nimmst deinen Schlafsack mit oder irgendwas machst du mit, weil du dort bestimmte Tage bleiben möchtest, also unter diesen beiden Voraussetzungen, ja, wenn du also diese Strecke zurücklegst und es gilt im Allgemeinen als eine Reise, weil du eben dein Auto packst und vorhast dort ein bisschen zu bleiben, mindestens eine Nacht zu bleiben, dann gilt das im Allgemeinen, sagen sie, als eine Reise. Und deswegen darfst du diese Reise, deswegen darfst du auf diese Reise, wie man sie Reise nennt, dein Gebet kürzen. Und sie begründen ihre Ansicht damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala sprach im Koran von einer Reise und dass man auf der Reise sein Gebet kürzen darf. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran nicht uns gesagt, dass man wann man als Reisender gilt. Und deswegen hängt es ab von der Sprache. Ja? Und deswegen hängt es ab von der Sprache beziehungsweise von der Norm, wie die Leute es empfinden. Ob die Leute diese Entfernung als eine Reise empfinden oder nicht. Und sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch nicht gesagt, ab 80 Kilometer bist du Reisender und wenn es 79 sind, dann bist du kein Reisender mehr. Wenn er das gesagt hätte, wäre es eindeutig gewesen. Das ist die erste Ansicht. Und die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass es eine sehr wohl eine Entfernung gibt, die man zurücklegen muss, um als Reisender zu gelten. Und sie begründen es mit der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam: لا يحل لامرأة تؤمن تسافر لا 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 يحل لامرأة تسافر لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. Eine Frau darf keine Reise zurücklegen oder eine Strecke als Reisende zurücklegen, die 24 Stunden dauert, er sagt ein Tag und eine Nacht, also 24 Stunden, es sei denn, ein Mahram ist mit ihr dabei. Und die Ansicht dieser Gelehrten, sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in diesem Hadith gleich zwei Dinge gleichzeitig uns mitgeteilt, was das Reisegebet angeht. Zum einen, ihr wisst ja, also der Hadith heißt, eine Frau darf keine Strecke von einem Tag und einer Nacht als Reisende zurücklegen. Das bedeutet, das haben sie gesagt, wenn man eine Strecke zurücklegt, für die man einen Tag und eine Nacht braucht, dann ist man auf jeden Fall ein Reisender. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie als Reisende bezeichnet. Ja. Und das ist zweifellos der Fall. Deswegen haben sie gesagt, zum ersten einmal ist in diesem Hadith die Strecke festgelegt. Und durch das Nachfragen bei Leuten, die sich damit auskennen, und ihr wisst, dass die Reisen damals wurden vollzogen auf dem Kamel, hauptsächlich, weiß man, wie schnell ein Kamel läuft und weiß, wie viel ein Kamel bei normalem Gewicht und normalem Wetter zurücklegt mit den bekannten Pausen, die es einlegt, und weiß, dass ein Kamel zwischen 86 und 87 Kilometern zurücklegt. Und deswegen, wenn man eine Strecke von 86 bis 87 Kilometer zurückgelegt hat, ist man auf jeden Fall auf der Reise. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diese Frau als Reisende bezeichnet. Das ist die erste Eingrenzung oder die erste Sache, auf die der Hadith hinweist in Bezug auf das Reisegebet in die Ferne. Das zweite ist die Zeit, der Zeitfaktor. Der Zeitfaktor, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ein Tag und eine Nacht. Das heißt, jetzt unabhängig davon, wenn du eine Reise hinterlegst, eine Reise zurücklegst, eine Strecke zurücklegst, für die du 24 Stunden brauchst, normal 24 Stunden brauchst, dann bist du ebenfalls ein Reisender. Ja? Und die Gelehrten sagen eben, dass dies eben zu Jawami' al-Kalim gehört, das heißt zu den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in denen er wenig sagt und gleichzeitig damit die Bücher füllt und die Aussagen der Gelehrten also in Bewegung bringt, ja, weil darüber sehr viel gesagt worden ist. Und insofern, liebe Geschwister, wenn man diese Strecke zurückgelegt hat von 86 bis 87, andere Gelehrte sind der Ansicht, das sind 76,8 Kilometer etwa. Ja. Wenn man diese Strecke in etwa zurückgelegt hat, man geht auf Nummer sicher einfach, wenn man 87 geht, wenn man diese Strecke zurückgelegt hat, dann gilt man auf jeden Fall als ein Reisender. Und das Problem ist aber, dass die Strecke darunter, wissen wir nicht, ob sie auch als Reise gilt oder nicht. Also, es ist zwar so, dass 86 bis 87 Kilometer eine Reise ist, aber was ist mit der Strecke darunter? Davon hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith nicht gesprochen. Ja? Sondern er hat in diesem Hadith gesprochen von dieser Strecke und aufwärts. Ja? Und deswegen, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann ist es besser und sicherer, dass man erst sein Reisegebet kürzt, also erst sein Gebet auf der Reise kürzt, wenn man solch eine Strecke hinterlassen hat, zurückgelegt hat oder zurücklegen will, wie gesagt, zurücklegen will. Weil sobald man seine Ortschaft verlassen hat, darf man schon sein Gebet kürzen und muss nicht erst warten, bis man angekommen ist, und Allah weiß am besten Bescheid. Dies ist der erste Aspekt, was das Reisegebet angeht. Und jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt, was das Reisegebet angeht. Und zwar, wie lange gilt man denn als Reisender? Die Antwort ist grundsätzlich, solange man auf der Reise ist. Aber die Frage, also das heißt, also wenn ich einen Monat lang, ich verreise zum Beispiel von Deutschland nach Saudi-Arabien, und wenn ich in Saudi-Arabien ankomme und einen Tag in Mekka bin, dann einen Tag in Medina bin, einen Tag in Taif bin, einen Tag in Riyadh bin, einen Tag in Jeddah bin, am nächsten Tag bin ich in, ich weiß nicht wo, auf jeden Fall, dann bin ich die ganze Zeit auf einer Reise. Und wenn diese Sache ein Jahr lang andauert, oder zwei oder drei, kann sein ganzes Leben lang, ja, dann bin ich die ganze Zeit auf der Reise, logischerweise. Nur die Frage, die sich stellt, ist, angenommen, ich lasse mich irgendwo nieder. Dann gibt es dann einen Zeitpunkt, ab dem man ab dem man als Sesshafter gilt. Und mit Sesshaft meine ich nicht das Gegenteil von Nomadenvolk oder so, sondern mit Sesshaft meine ich einfach das Gegenteil vom Reisenden. Und deswegen sage ich meistens immer, gilt das, als wenn man jetzt wieder zu Hause oder so. Aber das ist jetzt egal, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, die Antwort ist ganz einfach. Darüber gibt es viele verschiedene Ansichten in den Gelehrten. Viele verschiedene. Die bevorzugte Ansicht ist diejenige, dass man, sobald man unabhängig vom Einreisetag und unabhängig vom Ausreisetag mehr als 4 Tage an einem Ort bleibt, dann gilt man automatisch als Sesshafter. Solange man die Absicht gehabt hat, auch so lange zu bleiben. Das heißt, Beispiel dafür, bei uns da dran beginnt die Woche am Samstag, deswegen beginnen wir auch mit Samstag. Du kommst am Samstag an und du bleibst dort. Montag, erster Tag. Dienstag, zweiter Tag. Mittwoch, dritter Tag. Donnerstag, vierter Tag. So. Wenn du jetzt noch bis Freitag bleibst, und dann erst am Samstag abreist,